Die Geschichte, die ich euch vorlese, ist sicherlich älter als 4000 Jahre in ihrem Urbestand. Und sie ist meisterhaft erzählt, wie du es schon erwähnt hast. Hört einfach mal rein. Auch wenn es nicht unser Erzählstil ist, wie heute ein Autor schreiben würde, werdet ihr da hineingezogen werden. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, den einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tag hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und das Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz, wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie an die Stätte kamen, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham dort einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf dem Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, dass er seinen Sohn schlachte. Da rief der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham! Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast dein einziges Sohn es nicht verschont um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hängen und ging hin, nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham nannte die Stätte: Der Herr sieht. Daher man noch heute sagt: Auf dem Berg, da der Herr sieht. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel her und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, will ich dein Geschlecht segnen und mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und deine Nachkommen sollen die Tore ihrer Feinde besitzen. Und durch dein Geschlecht sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. So kehrte Abraham zurück zu seinen Knechten und sie machten sich auf und zogen miteinander nach Beersheba. Und Abraham blieb da selbst. Eine Abraham-Geschichte. Abraham wird ja Vater des Glaubens genannt. Wir sind in etlichen Predigten seinem Weg gefolgt. Alles begann ja mit einem Aufbruch. Gott fordert Abraham auf, seine Heimat zu verlassen und in ein fremdes Land zu ziehen, also als Migrant zu leben. Er tut das mit einer großen Verheißung. Aus dir wird ein großes Volk, dadurch sollen alle Völker gesegnet werden, heißt es. Das Problem war, Abraham und seine Frau Sarah hatten keinen Sohn. Wie soll daraus ein Volk werden? Es dauerte Jahrzehnte, bis sich der erste kleine Schritt zu der großen Verheißung erfüllte und Isaak geboren wurde. Jahrzehnte. Und nun das. Wäre das Ganze eine hochspannende Serie, irgendwo bei Netflix oder sonst wo, hier wäre der Höhepunkt. Ganz meisterhaft erzählt, ein gewaltiges Drama. Meisterhaft, weil es in so knappen Worten daherkommt. Wir erfahren nichts über Abrahams Innenleben. Ja, also billige Romane würden jetzt stundenlang erzählen, wie es dem Abraham da ging und wie schrecklich das alles war. Hier spielt sich alles in unserem Kopf ab. Denn der Leser spürt ja schon und auch das hört, dieses Entsetzen nach. Wir werden in diese Geschichte hineingezogen. Sie wird immer langsamer erzählt, ja, immer langsamer. Zum Schluss wird jede Bewegung genannt. Lähmendes Entsetzen. Als Leser haben wir dabei natürlich eine doppelte Position. Einerseits sind wir voll drin in der Geschichte und gehen quasi mit Abraham auf diesem Weg nach Moria. Andererseits wissen wir von Anfang an mehr als Abraham. Das heißt ja am Anfang, Gott versuchte Abraham. Damit ist klargestellt, hier geht's um eine Probe. So konzentriert sich jetzt alles darauf, wie die Hauptpersonen, und das sind nun Abraham und das ist Gott, reagieren. Was wissen wir zu der Entstehung dieser Geschichte? Ich sagte schon, dass sie sehr alt ist. Sie wurde die meiste Zeit ja mündlich überliefert. Man erzählte sich an den Lagerfeuern diese Geschichten. Ursprünglich erzählte sie davon, dass Gott keine Menschenopfer will. Das war wichtig, weil in der ganzen Umwelt Israels das durchaus üblich war. Mit solch schrecklichen Opfern wollte man wütende Gottheiten gnädig stimmen. Und dafür ging man dann auch zum Äußersten. Und diese Geschichte erzählt, sowas soll es bei Gott nicht geben, sowas gibt es im Volk Israel nicht. Irgendwann war diese Frage kein Thema mehr. Aber die Geschichte wurde an den Lagerfeuern weitererzählt und später aufgeschrieben. Und sie veränderte ihren Zielpunkt. Sie wurde zu einer Glaubensgeschichte. Und nur so kann ich sie heute verstehen. Immerhin von Tier- und Pflanzenopfern ist im Alten Testament ja die Rede. Sie werden gebracht, um Gott zu danken, als Bitte um Vergebung oder auch einfach als Ausdruck der Hingabe zu Gott. Ich gebe dir das aus Liebe. Im Neuen Testament ist von solchen Opfern, die so in Tempeln gebracht werden, ja nicht mehr die Rede. Und doch heißt es auch von Christen, ich lese mal im Hebräerbrief, durch Jesus wollen wir Gott jederzeit und in jeder Lage Dankopfer darbringen. Das heißt, wir wollen uns mit unserem Beten und Singen zu ihm bekennen und ihm preisen. Da wird also dieses Dankopfern auf das bezogen, was wir hier am Anfang des Gottesdienstes gemacht haben, singen und beten. Und der erste Petrusbrief spricht auch von geistlichen Opfern. Ganz grundlegend, um das zu verstehen, schreibt Paulus im Römerbrief Kapitel 12, Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer voller Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Selbst Hingabe statt Opfer von Pflanzen oder Tieren. Nun, diese Botschaft gehört heute für Christen nicht zu den bequemsten und leichtesten. Aber sie ist ein Teil des Evangeliums. Sie ist eine wirklich gute Nachricht. Und das möchte ich euch erklären. Denn es geht um den Unterschied von einem Leben, das so aus Alltagskram besteht und das man so vor sich hin lebt, und einem Leben mit einer Vision. Gott macht mit seinem Anspruch unser Leben sinnvoll. Er sagt, in deinem Leben soll etwas bewirkt werden, das hat Ewigkeitsqualität. Klar, wir erleben Gott zuerst und auch zuletzt als Schenkenden, als Gebenden, als Helfenden, als heilenden Gott. Er ist für uns da. Er stillt unsere tiefsten Bedürfnisse. Aber gleichzeitig hat er etwas mit uns vor. Mit uns und mit dieser Welt. Wir leben ja auch nicht 80 Jahre lang als Kinder, die immer nur die Hand aufmachen oder den Mund auf, damit man sie füttert, sondern wir ziehen ja los. Wir wollen selbst etwas in die Hand nehmen. Wir lernen uns zu ernähren und wenn es gut läuft, auch andere, für andere da zu sein. Als Christen wachsen wir von der Haltung, danke für deine Geschenke, hin zu der Haltung, was ist deine Not, Gott? Was siehst du, was geschehen soll? Wir kommen nie an den Punkt, an dem wir Gott nicht mehr brauchen. Ja, wir sind und bleiben Beschenkte von Gott. Aber wir kommen schon an den Punkt, an dem er uns einbezieht in sein Handeln. Also hoffentlich kommen wir an diesen Punkt. Denn es gibt Christen, die bleiben ihr Leben lang wie kleine Kinder. Und wenn das Erwachsene dann noch sind, die nur die Hand aufmachen und den Mund auf, dann sage ich mal kleine Egoisten, die ihr Leben lang immer nur suchen, was sie empfangen können und sich dann wundern, dass sie ihr Leben verplempern. Es gibt andere, die ihr Leben für Gott investieren, das Leben investieren. So versteht das Neue Testament Opfer. Opfer ist ja nicht der Müll, den wir so bei Gott abliefern. Also wir haben ja viel Müll, also ich habe viel Müll. Schuld, Verletzungen, Enttäuschungen. Gott lädt uns ein, das bei ihm abzuladen. Aber das ist kein Opfer. Opfer ist auch nicht der Überfluss, den ich so habe und von dem ich ja ein bisschen was abgebe, weil ich ihn vielleicht sowieso nicht brauche. Also Überfluss an Geld, an Zeit, an Kraft, an Fantasie. Das, was üblich bleibt, wenn alles andere getan ist. Das ist kein Opfer, sagen wir mal, das ist Kollekte. Opfer sind teuer, sie können schmerzen, aber sie machen Sinn. Wir investieren unser Leben ja immer in irgendetwas. Entscheidend ist, ob es etwas ist, was wirklich Sinn macht. Dann können wir in dieser Hingabe leben und dann können wir darin auch sterben, weil wir sagen, das hat jetzt Sinn gemacht, diese Jahre, die ich hatte. Was ist tatsächlich der Sinn, die Vision deines Lebens? Du findest ihn dort, wo du aufhörst zu sparen, wo du aufhörst zu dosieren. Kann hier jeder mal in sein Leben schauen. Das Abraham-Beispiel ist ein extremes. Wir verstehen es nur aus der Entwicklungsgeschichte des Textes. Menschen dürfen niemals geopfert werden. Das ist völlig klar, es wird hier auch gesagt. Weder real noch im übertragenen Sinne. Menschenrechte sind mit der Bibel absolut konform. Man kann sie geradezu aus der biblischen Botschaft ableiten. Der Punkt der Erzählung in diesem Stadium der Überlieferung ist, dass es um das extremst denkbare Opfer ging, der Sohn der Verheißung. Und jetzt steht hier dahinter, das ist die ganze Zukunft Abrahams, das ist die Zukunft eines ganzen Volkes, das ist die Verheißung Gottes. Die steht auf dem Spiel. Das schwingt damit. Und jetzt frage ich mich natürlich, wie kommt Abraham zu dieser Hingabe? Wie kommt er dazu zu sagen, wenn du das sagst, gebe ich alles auf? Nun, zuerst steht da, dass Gott redete. Gott sprach, nimm, geh, tu. Gott sagt, worum es geht. Warum betone ich das so? Weil es gibt auch so eine Art negatives Christentum. Wenn ihr das jetzt nicht kennt, könnt ihr einen Moment zu euch zurücklehnen. Seid froh. Denn das ist eine Auffassung vom Glauben, die von vornherein sagt, Verzicht ist die oberste Maxime. Der schmale, schwierige Weg ist aus Prinzip immer Gottes Weg. Es gibt Christen, die ständig mit einem schlechten Gewissen herumlaufen, selbst wenn sie Karriere machen oder einfach, weil sie beliebt sind oder was weiß ich warum, weil sie vielleicht Geld haben, fühlen sich gleich schlecht. Aber das ist Blödsinn. Die Bibel sieht Reichtum kritisch, das stimmt. Sie fragt immer nach dem Wozu, wozu ist das da, was ich habe? Aber es geht nicht grundsätzlich darum, nichts haben zu dürfen. Und es stimmt ganz und gar nicht, dass unser Gott ein geiziger Gott ist, der jedes Mal unwirsch wird, wenn uns ein Hirschkalbsteak schmeckt oder was Vegetarisches. Es stimmt nicht, dass Gott ein Gott ist, der uns ermahnt, wenn wir Freizeit machen. Ja, also diese halbe Stunde da, ja, da hättest du noch was tun können. Es stimmt nicht, dass Christen, die sich für Gott verschleißen und mit 40 ausgebrannt sind, Gott besonders nahe sind. Obwohl es Christen gibt, die so tun, als wäre das so. Es stimmt nicht, dass Musik, Kunst, Literatur, Sport vom Teufel erfunden wäre, um uns abzulenken. Das Gegenteil ist der Fall. Gott feiert das, was er an Kunst auch in uns reinlegt. Es gibt ein negatives Christentum, das unaufhörlich behauptet, die Christen müssten verzichten, ohne zu sagen, aus welcher Kraft sollen sie das tun und wohin soll das denn führen? Zu welchem Ziel ist das denn? Versteht mich nicht falsch. Verzicht ist heute eine Überlebensnotwendigkeit geworden. Das hätten wir schon lange wissen können. Ja, die Klimakrise stellt es uns ja spätestens vor Augen. Wenn wir nicht auch verzichten, gehen wir unter. So einfach ist das. Aber es geht nicht darum, verzichten, um sich dann frömmer zu fühlen, sondern aus Liebe. Dann, wenn Gott zu uns spricht und er etwas zu uns sagt. Und so wird er zu uns sprechen. Von dir erwarte ich, dass du dich hier einsetzt. Deine Hingabe als Ausdruck deiner Liebe. Das negative Christentum kommt nicht von Gott. Es hat Angst vor Gott. Er könnte uns strafen, wenn wir es ihm nicht recht machen. Woher kommt nur diese Sorge? Wenn Gott sagt, du liebst deinen Beruf, gib ihn auf. Ich habe etwas Besseres mit dir vor. Dann hat er etwas Besseres mit uns vor. Wenn er sagt, du hängst zu sehr an deinem Auto, du hängst ja mehr daran als Gutes, verkauf's, gib die Hälfte davon den Armen. Jemand schon mal sowas gehört von Gott? Niemand? Eigentlich komisch, ich glaube, der sagt das manchmal. Aber dann geht's ja nicht darum, dich ärmer zu machen, sondern Prioritäten zu klären in deinem Leben. Oder, vielleicht sagt er das, du hast aus deinem Hobby einen Götzen gemacht. Das ist nicht mein Plan für dich. Schau dich um. So viel könntest du tun, was wirklich Bedeutung hat. Oder du lebst das ganze Jahr nur für den Urlaub und das ist nicht gut. Sagt er dir vielleicht, gib etwas ab von der Zeit und ich lehre dich, das ganze Jahr über erfüllt zu leben und nicht nur in 3 Wochen. Und wenn Gott so redet, ich weiß nicht, was er dir sagt, das waren nur Beispiele. Wenn Gott so redet, dann hat er etwas Gutes mit dir vor. Immer. Wenn Gott sagt, du hast eine Karriere ins Auge gefasst, ich möchte, dass du in ein bitterarmes Land gehst und für mich arbeitest. Das kann passieren, das ist ein persönliches Wort eines persönlichen Gottes in eine persönliche Situation. Das gilt dann nicht für alle Menschen. Wenn Gott sagt, du wolltest dein Studium ganz schnell durchziehen, hättest du auch locker geschafft. Aber ich will, dass du auf Taschengeldbasis 1 Jahr für mich arbeitest. Viele Christen haben sowas schon gehört und sehr profitiert davon. Das kann alles sein. Ich kenne Menschen, die das gemacht haben und Gott hat sie dadurch gesegnet. Ah, mir fällt sogar ein Beispiel ein mit dem Auto. Ich habe mal im Kollektenkorb einen Autoschlüssel gefunden. Es sind alles positive Worte eines positiven Gottes voller Liebe. Und wenn wir das vergessen, dann wird eben dieses negative Christentum daraus. Abraham hört auf Gott, sein Herz kennt Gottes Herz, denn was den Glauben angeht, hört man ja nur mit dem Herzen gut. Und Gott spricht. Und das Zweite, Abraham bricht auf. Altorientalische Erzählkunst sieht den Menschen ja so von außen. Die gucken nicht so psychologisch rein, die gucken von außen. Und gleichzeitig ahnt man doch, was in dem Abraham vorgeht. Es liegt förmlich in der Luft, was da in seiner Seele tobt. Aber er bricht auf und das ist schon ein Moment, der vielen schwerfällt. Gerade wenn die Kosten so hoch sind, spielt Gott da mit mir vielleicht doch ein böses Spiel? Weiß er nicht, was mich das kostet? Will er vielleicht sogar meinen Untergang? Gott, ich kann mir das nicht vorstellen. Erklär es mir, erläutere es mir, mach es mir klar. Ich will es doch tun, aber ich kann doch nicht etwas Sinnloses tun. Und dann, wenn wir weiter auf Gott hören, dämmert uns vielleicht, dass wir nirgendwo in der Bibel lesen, dass wir irgendwelche Ansprüche an Gott hätten. Das ist eine moderne Erfindung. Gott wird auch den Menschen nicht alle seine Pläne erklären. Das ist ein moderner Wunsch. Die Grundrichtung ja, aber doch nicht jeden Schritt. Gott ist im Himmel und der Mensch ist auf der Erde. Gott hat die Übersicht. Ich sehe doch kaum bis zur nächsten Wegbiegung. Wie kurzsichtig sind manchmal unsere Forderungen an Gott. Gott hat uns Verheißungen gegeben. Er möchte uns beschenken. Das ist richtig. Aber manchmal behandeln wir Gott wie einen Versicherungsvertreter. Wenn wir in die Kirche rennen, man rennt ja immer, ich weiß nicht warum, haben wir doch unseren Beitrag bezahlt, oder? Ist das nicht schlimm genug? Und Gott fragt,
Für wen gehst du eigentlich in die Kirche? Zurück zu Abraham. Der geht los. Und er geht ja in einen dunklen Tunnel hinein. 3 Tage mehr oder weniger Schweigen. 3 Tage des inneren Gesprächs mit Gott, sicher auch der inneren Rebellion. Am Ende ist das Vertrauen in Gott größer. Und genau an dieser Stelle ist der Punkt, auf den es hier ankommt. Das ist der dramatische Höhepunkt, für uns absolut unverständlich, wenn wir es nicht als eine Beispielgeschichte des Glaubens lesen. Anders darf man sie wirklich nicht lesen. Er fesselt den Sohn, man kann es fast nicht aussprechen. Er holt mit dem Messer aus und beweist damit, dass er den Sohn wirklich losgelassen hat. Wir kennen ja den Ausgang der Geschichte. Abraham wusste ihn nicht, aber er hat die Probe bestanden. Nun frage ich mich, wenn von einer Probe die Rede ist, was wollte Gott denn wissen? Ich glaube, er wollte wissen, liebt mich dieser Mann mehr als sein eigenes Leben? Mehr als den geschenkten Sohn der Verheißung? Und das ist die Frage, die Gott immer wieder stellt. Liebst du mich mehr als alle meine Geschenke? Er sagt nicht, du darfst die Geschenke nicht lieben. Wie Abraham, seinen Sohn, können wir unsere Pläne lieben, unsere Gaben, unseren Besitz. Gott sagt nicht, wir müssen das alles missachten und schlecht finden. Aber die Frage ist, liebst du Gott mehr als alles andere? Das ist die anspruchsvolle Frage dieses Textes. Ja, du weißt es doch, Herr, ich liebe dich mehr als alle diese Dinge. Mit der Hingabe unseres Lebens sagen wir dir, ja, ich liebe dich wirklich mehr. Oder wie es ein Beter im Psalm sagt, Psalm 73, wer im Himmel könnte mir helfen, wenn nicht du? Was soll ich mir noch wünschen auf der Erde? Ich habe doch dich. Auch wenn ich Leib und Leben verliere, du Gott hältst mich. Du bleibst mir für immer. Und dieses Bekenntnis, was hier steht, ist im Leben getestet. Wenn ihr wollt, lest den Psalm 73 mal nach. Berührende Geschichte. Ja, Gott erwartet unsere Opfer, Situationen, Dinge, manchmal sogar Menschen, die wir loslassen sollen. Gott fragt nach unserer Hingabe, damit wir unseren Reichtum entdecken, den wir in ihm besitzen. Jesus spricht davon, dass wir nicht irdische Schätze besorgen sollen, sondern Schätze im Himmel. Unser Herz hat so begrenzten Raum. Wir können unser Herz mit allem möglichen Gerümpel füllen, vielleicht sogar mit äußerst wertvollem Gerümpel. Und dann möchten wir gerne die Liebe Gottes so obendrauf noch packen, auf all unseren Besitz. Aber so etwas Großes, Schönes passt da gar nicht mehr drauf. Denn der Innenraum unseres Herzens ist ja bis zur Decke voll. Jesus sagt in einem Gleichnis, Matthäus 13, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Das ist die Abrahams Geschichte in kurz. Wenn Gott uns beschenken möchte, lädt er uns zum Opfer ein. Und das ist nicht sehr populär, diese Botschaft, aber sie entspricht der biblischen Weisheit, Gottes Weisheit. Wir sind ja Deutsche. Und Deutsche sind ja selbst bei Nullzinsen noch Meistersparer. Ich bin Sparer. Ich gebe dir ein Stück meines Geldes, meiner Zeit, meiner Fantasie, ein wenig von meiner Energie sparsam eben. Die Botschaft heute ist, verschenk dich an Gott. Ja, Herr, ich liebe dich, was immer es mich kostet. Nun kennen wir 2 Schichten dieser Geschichte. Das klare Nein zu Menschenopfern, die älteste Schicht. Die Glaubensgeschichte als 2. Schicht. Es gibt noch eine 3. Deutungsebene, die will ich am Ende der Predigt noch andeuten. Denn 2000 Jahre später ging ja wieder ein Vater mit seinem Sohn zu einem Berg. Der Sohn hieß Jesus. In ihm, so hatte der Vater beschlossen, würde er sich selbst opfern. Das ist nun ein Geheimnis, was zugegebenermaßen unseren Verstand übersteigt. Auch dort gab es ein Gespräch. Der Sohn fragt nach anderem Opferlamm dort im Garten Gethsemane. Aber er wollte auch selbst gehen nach Golgatha. Als er am Kreuz hing, sah er seinen Vater nicht mehr. Er schrie, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mit seiner Auferstehung ist dann diese ganze Gottverlassenheit, die da zum Ausdruck kam, durchbrochen. Dieses Opfer konnte sonst niemand bringen als Gott selbst. So opfert Gott sein Herz. Er ist bereit, sich selbst zu opfern für uns. Und indem er das tut, macht er deutlich, vor allem, was er von dir und mir erwartet, steht das, was er uns schenkt, was er von sich selbst erwartet. Weit vor allem, was wir für ihn tun können, steht das, was er für uns getan hat. Für das Opfer Abrahams fällt es sehr schwer, Worte zu finden. Für das Opfer Gottes ist es völlig unmöglich. Das Opfer Abrahams ist ein Vorbild an Hingabe. Das Opfer Gottes zeigt seine Liebe. Es ist die Grundlage unseres Lebens durch Jahrtausende. Wir wurden ja Christen, als uns aufging, dass darin die Liebe Gottes zum Ausdruck kommt und sonst nichts. Und wer getauft wird, der hat genau das nachvollzogen. Gott ist für mich gestorben und ich gebe mich hin, lass mich in seine Arme fallen und ich werde mit ihm auferstehen. Wir werden in Ewigkeit davon erfüllt sein, dass unser großer Bruder Jesus dieses Opfer gebracht hat. In der himmlischen Liturgie, wie sie im letzten Buch der Bibel, der Offenbarung, beschrieben wird, hat das Lamm, das ist da ein Bild für Jesus, noch immer das Zeichen seiner tödlichen Verwundung. Es wird deutlich, darauf kam es und kommt es an. Die Erlösten fallen vor dem Lamm nieder und das ist mehr als Abraham und Isaak, denn das ist göttlich. Wenn wir das erfassen, reden wir nicht mehr so viel über unsere Opfer. Und wir werden Gott nicht mit einer milden Gabe aus unserem Überfluss abspeisen. Denn unser Leben soll ein Abglanz seiner Liebe sein. Das alles in dem großen Vertrauen, das Paulus im Römerbrief ausdrückt, der auch seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Amen.